sind wir wieder mit einer neuen Folge von Club der Cleveren, dem OÖN-Podcast für persönliches Wachstum mit mir, Elisabeth Eidenberger. Die glücklichsten Menschen im Leben sind diejenigen, die eine Leidenschaft gefunden haben und die dann zum Beruf machen. Das sagt mein heutiger Gast. Manfred Hückel hat mehr als 23 Jahre den Aufstieg von Red Bull von einem mutigen Herausforderer zu einer der erfolgreichsten Marken der Welt begleitet. Als Mitglied des Top-Managements war er daran beteiligt, Teams aufzubauen, Talente zu entwickeln und eine Unternehmenskultur zu gestalten, die Höchstleistungen möglich macht. Heute ist er gefragter Keynote-Speaker, Hochschuldozent und Executive Coach. Er war in Harvard und Stanford, er engagiert sich im Bildungsbereich und ist Finisher des Ironman Hawaii. Also ein Mann, der weiß, wie Höchstleistungen funktionieren. Freut euch auf Club der Cleveren X, Manfred Hückel. Ich habe Folgendes gelesen. Manfred Hückel wollte nicht als Kind schon Manager werden, Führungskraft, sondern in Wirklichkeit Profisportler. Stimmt das?
Ja, so wie ganz viele Jugendliche sich vorstellen, boah, ich werde mal einer der besten Sportler der ganzen Welt und dabei total berühmt und begehrt.
Aber es war ja gar nicht so unerfolgreich. Ich habe gelesen, Staatsmeister im Handball.
Ja, also der Höhepunkt war ein Kurzeinsatz in der Champions League. Bei dem es mir nicht gelungen ist, ein einziges Tor zu schießen.
Ja, aber immerhin, kann nicht jeder von sich behaupten. Wenn der jetzige Manfred Hückel sein jüngeres Ich von damals jetzt treffen würde, wäre der jüngere Manfred überrascht, was aus ihm geworden ist?
Ich glaube nicht. Ich habe mir zwar gar nichts Konkretes vorgestellt, aber der jüngere Manfred hätte halt nicht gewusst, dass irgendwann nochmal als Energy Drinks geben wird. Ich habe tatsächlich schon als Jugendlicher in einen Volksschulaufsatz geschrieben, irgendwann einmal wäre ich Hochschulprofessor. Oh. Und über ganz viele Umwege ist das eine der Teilaufgaben, die ich jetzt mache. Jetzt doziere ich an einigen Universitäten und das ist, finde ich, witzig, dass mir das irgendwie schon als Jugendlicher, ich glaube sogar ein Volksschulaufsatz, schon sowas vorgeschwebt ist.
Aber eben sehr, sehr spannend. Die meisten haben ja in der Kindheit Vorstellungen, die ganz abseits von dem sind, was man dann wirklich wird. Also offenbar schon einen guten Plan gehabt.
Weniger, was ich genau werden will, aber ich war einfach schon als Kind ambitioniert und wollte nicht durchschnitten, wollte nicht mittelmäßig sein.
Und Handball, weil Teamsport oder weil, also jetzt bin ich mal ganz nah am Handballfeld gestanden und habe mir da geht schon heftig zu. Also da muss man auch ein bisschen hart sein oder abgehärtet.
Ja, na klar, wenn so zwei Spieler zusammengestoßen sind, dann war immer ich derjenige, der sich verletzt hat, weil ich einfach nicht so 100 Kilo wie andere Talentiertere gehabt habe. Na, Handball ist es geworden, weil meine Eltern mich nicht zum Probetraining zu Rapid geführt haben, wo ich einmal eingeladen war und das war irgendwie das Umfeld, hat ihnen nicht so behagt. Und Handball hat mein älterer Bruder gespielt, der hat gedacht, ja, das kann jetzt für mich auch passen. Und dann bin ich in der Handballwelt wie fast familiär aufgenommen worden und habe mich da wahnsinnig wohlgefühlt über viele Jahre.
Weil ja Teamsport schon auch etwas ist, glaube ich, wo man auch für die Wirtschaft ganz viel machen lässt. Zu dem Zeitpunkt, wo dieser Podcast erscheint, stecken wir mitten oder eher am Ende schon der Fußballweltmeisterschaft, wo man natürlich dann auch immer ganz gern die Parallelen zieht. Was kann man denn vom Fußball so lernen? Gibt es so Dinge aus dem Teamsport, wo Sie sagen, da habe ich mir echt was mitnehmen können?
Ja, ich habe da zum ersten Mal bin ich jemandem begegnet, der ein unfassbar hohes Potenzial bei einer jungen Mannschaft gesehen hat. Das war ein kroatischer Trainer, der schon Champions League Sieger war mit einer Frauenmannschaft. Und der hat bei unserer jungen Mannschaft, bestehend aus lauter Studenten, gesehen, er hat gesagt, er glaubt, dass so etwas wie ein Wunderteam wieder möglich ist. Also wie ein Wunderteam in den 30er Jahren, als Österreich weltweit führend im Fußball war. Und er hat gesagt, es gibt keinen Grund, warum das im Handball oder im Fußball nicht mehr möglich sein soll. Und das hat für uns völlig die Perspektive verändert. Darum ging es, dass die Wiener die Linzer schlagen oder knapp verlieren. Plötzlich hat man über den Tellerrand hinausgeschaut und geschaut, wo wird in den besten Ländern der Welt trainiert, wie wird in Kroatien trainiert, wie wird in Russland, wie wird in Deutschland trainiert, um sich daran zu messen. Und das habe ich tatsächlich als Jugendlicher zum ersten Mal von einem kroatischen Trainer kennengelernt.
Also den Weitblick auch zu schauen, wo geht es anders gut. Wann haben Sie denn gemerkt, so okay, der Sportplatz ist es nicht, es ist die Bühne des Business? Wann war so der Einstieg, wo Sie gesagt haben, das probiere ich, das mache ich?
Auf der einen Seite die Verletzungen, die alle Handballer haben. Auf der anderen Seite der Moment, wo ich gemerkt habe, so, ich bin jetzt 23 und ich werde nicht ganz nach oben kommen in dem Sport, aber ich gehöre unter den Handball zu den eher besseren Studenten. Und ich gehe in die USA und schließe dort mein Studium ab. In den USA wird nicht Handball gespielt, zumindest nicht das Handball, was in Europa gespielt wird. Und dann habe ich mich konzentriert auf den Abschluss des Wirtschaftsstudiums in den USA.
Und der Karriere war insofern ja spannend, weil Sie zu einer Zeit bei einer nicht ganz unbekannten österreichischen Marke eingestiegen sind, nämlich bei Red Bull, wo Red Bull Energy Drinks, das war so ein bisschen die Außenseiterrolle, würde ich mal sagen, der mutige Herausforderer in einer Zeit, wo man so dachte, wer braucht schon Energy Drinks, was ist denn das überhaupt? Wenn Sie an diese Zeit des Anfangs zurückdenken, was war so die prägendsten Momente?
Na, prägend war der Entschluss, zu Red Bull zu gehen. Ich habe damals im Ausland gearbeitet, in Portugal, für eine amerikanische Konsumgüterfirma, habe da ein tolles Leben gehabt, einen spannenden Job, und dann hat mich eine Headhunterin, so sagt man, glaube ich, angerufen und gefragt, ob ich zu dieser jungen Firma nach Österreich zurückkommen will. Das Wort Startup gab es damals noch gar nicht, ich glaube, es hätte sonst gepasst. Und ich war zuerst nicht so interessiert und habe die Dame gefragt, was sie mir so erzählen kann. Und die hat dann gemeint, dass der Gründer, der Dietrich Mateschitz, so ein charismatischer und cooler Typ ist, der zahlt alle Strafmandate von den Leuten, die für ihn arbeiten. Und mehr habe ich nicht zu wissen gebraucht. Ich habe sofort alle meine Zelte abgebrochen, bin nach Österreich, wollte für einen Chef arbeiten, der mir meine Strafmandate zahlt.
Also das ausschlaggebende Kriterium war nicht der Obstkorb am Montagmorgen, sondern schnell fahren wird toleriert.
Dann hat sich herausgestellt, das hat überhaupt nicht gestimmt.
Ah, okay. Ja,
da war ich aber schon da. Er hat vielleicht einmal irgendjemandem ein Strafmandat gezahlt und daraus ist das Gerücht geboren worden. Aber es hätte stimmen können, weil es hätte zu ihm gepasst und es hätte zu einem der grundlegenden Werte von Red Bull gepasst, speziell in der Anfangszeit, nonkonformistisch zu sein und sich nicht an Regeln zu halten. Also ich bin nicht enttäuscht worden, obwohl ich mir alle meine Strafmandate, es waren viele, schön selber gezahlt habe.
Ja, immerhin merkt man aber dann schon auch an dieser Geschichte, dass eine Führungspersönlichkeit, ein gutes Leadership, ein echtes Führen Leute anzieht. Wie nehmen Sie denn jetzt, so wenn Sie jetzt als Executive Coach unterwegs sind, als Führungskräftecoach, was würden Sie sagen, wie ist denn wie ist denn das Level, wie ist denn das Niveau der Führungskräfte jetzt im Moment, wo Sie in Unternehmen reinkommen?
Ich habe das Gefühl, dass sehr viele aktuelle Führungskräfte etwas missverstanden haben und deswegen nicht so erfolgreich sind, wie sie sein könnten. Sehr häufig sehe ich noch die traditionelle Meinung, dass man meint, führen heißt, dass man den Menschen sagt, was sie tun sollen. Oder du machst das und wenn du es nicht machst, dann zahle ich dich nicht. Oder wenn du es nicht machst, dann bestrafe ich dich. Und das ist eine, sagen wir mal, konservative Führungsform, die nicht zu außergewöhnlichen Leistungen führt. Weil führen, so wie ich es verstehe, bedeutet, dass man den Leuten sagt, warum sie was machen. Und dieses Warum, das soll so sinnvoll sein und soll irgendwie das Gefühl von Schmetterlingen im Bauch oder Gänsehautkribbeln erzeugen. Dann schafft man es, Leute so zu führen, dass sie die Dinge machen, die zum Erfolg führen, ohne dass man sie ständig kontrollieren muss oder ihnen Strafen oder Gehaltsverluste androhen müsste.
Merkt man da, jetzt sitzen wir ja zwar in 3 Jahre Rezession, heuer, läuft so halbwegs in der Wirtschaft, merken Sie da ein bisschen mehr Leidensdruck auch, dass sich die Führungskräfte vielleicht auch überlegen, vielleicht muss ich was anders machen, damit es wieder, jetzt sage ich mal, die Umstände kann man nicht ändern und Weltwirtschaft und so weiter, aber im Unternehmen vielleicht muss ich tatsächlich was anders machen?
Ja, weil speziell die erfolgreichen Führungskräfte, die wissen, dass gerade wenn eine Krisensituation herrscht, wenn Leute spüren, dass es so nicht weitergeht, dass man dann jetzt die großartige Chance für Veränderungen hat. Genau jetzt. Wenn eher alles so halbwegs gut läuft, dann sind die Leute zufrieden und es gibt keinen Grund, warum man was anderes machen soll, weil es ist ja eh halbwegs okay. Aber wenn es nicht gut läuft, dann sind die Leute bereit zu Veränderungen und ein erfindungsreicher Leader hat genau darauf gewartet um die notwendigen Veränderungen genau in einer Krise vorzuschlagen und umzusetzen, die sonst in einer besseren Situation nicht so möglich wären.
Also vielleicht diese Krise auch als Chance zu erkennen, etwas zu verändern, weil vielleicht auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eher mitziehen, wenn sie merken, es brennt der Hut,
wie man so schön sagt. Genau. Ich habe von einer chinesischen Studentin gelernt, dass das chinesische Wort für Krise aus zwei Teilen besteht. Das eine ist das Sinnbild für Herausforderung und das andere für Chance. Und genauso sollten wir diese Krise auch aus zwei Elementen verstehen können.
Was würden Sie denn einer jungen Führungskraft raten, wenn wer jetzt einmal so einen Führungsjob übernimmt, ist er mit ganz vielen Dingen dann beschäftigt. Was wäre so ein Tipp, das Warum haben wir schon gehört, aber was wäre so ein Tipp, wie soll man es angehen?
Wenn man neu in eine Führungsposition kommt, dann nicht damit anfangen, anderen Leuten was vorzuschreiben oder umzuorganisieren, sondern zuerst einmal ganz viel zuhören. Mit den Leuten reden, worauf sind sie stolz, was sie im letzten halben Jahr erreicht haben, und dann gleich weiterreden. Und wenn sie etwas Spezielles im nächsten halben Jahr oder ein, zwei, drei Jahren erreichen könnten, wie stolz würden sie sich dabei fühlen? Und da richtig gut zuhören. Und aus diesen Gesprächen sollte so etwas entstehen wie eine gemeinsame Mission oder ein gemeinsamer Purpose, wo man das Gefühl hat, da würden wirklich die Mehrzahl mitziehen und das ist was Außergewöhnliches.
Es ist ja dann immer so, die Führungskraft ist das eine, man will ja möglichst die Talente, die man im Raum hat, im Unternehmen hat, erstens mal finden, schauen, wo liegt denn da Potenzial. Und jetzt war ich gerade wieder bei einem Vortrag, wo es dann geheißen hat, naja, manchmal erfährt man in Gesprächen mit den Leuten plötzlich, dass die Talente haben, von denen hat man 10 Jahre lang nichts gewusst. Wie findet man denn die richtigen Talente für ein erfolgreiches Team, damit man die Leute ja auch in der richtigen Position einsetzt, da wo sie am meisten herausholen können?
Das ist traurig, wenn man das erst so spät erst mitbekommt, wo die verborgenen Talente sind. Ich halte es auch für ein wesentliches Kriterium von erfolgreichem Leadership, ist genau zu erkennen, wo sind die unterschiedlichen Stärken von meinen Mitarbeitenden. Weil wir sind zum Glück sind wir total unterschiedlich und wir haben alle unsere Schwächen, die übrigens nicht wichtig sind, und wir haben alle unsere individuellen Stärken. Und ein Team ist dann am besten, wenn wir wissen, wer welche Stärke hat und wer nach den Stärken eingesetzt wird. Und das ist ganz entscheidend, auch das Training sollte darauf fokussieren, wo man schon gut ist. Also nicht suchen, wo sind die Schwächen und das ein bisschen verbessern, da werden wir alle nur mittelmäßig, sondern dort schauen, wenn jemand ein besonders guter Verkäufer ist, der leicht Leute kennenlernt und sich mit Zahlen schwer tut, so eine Person auf keinen Fall in ein Excel-Seminar schicken, sondern die Person gehört in ein Verkaufstraining, damit er der Star-Verkäufer wird oder sie. Und genau davon profitiert das gesamte Team, wenn jeder und jede genau das macht, wo sie am allerbesten sind.
Aber da muss man dann jetzt eines sagen. Wir werden unser ganzes Leben lang drauf gedrillt von der Schulzeit an, dass wir schauen müssen, dass wir möglichst unsere Schwächen ausbügeln, weil ein 5er im Zeugnis, das geht sich nicht aus. Also Mathematik 5, dann fällt man halt durch. Auch wenn ich in einen Deutsch eine Koryphäe bin, wenn ich den 5er in Mathe habe, dann wird's halt nichts. Also wir lernen das ja eigentlich nicht, auf unsere Stärken zu schauen, sondern eher die Fehler halt auszumerzen.
Häufig ist es in der Schule so und das ist nicht furchtbar traurig. Ich habe selber das Erlebnis gehabt bei meiner eigenen Tochter, die hat schon in der Volksschule den Leistungsbeweis angetreten, mit einem nicht genügend nach Hause zu kommen. Also Tränen, ja, gescheitert, in der Volksschule schon, und wir als Eltern haben gedacht, wir sind total modern, wir laden sie in ihr Lieblingsgasthaus ein, da kriegt sie ein Wiener Schnitzel und dann reden wir darüber, dass mal wichtig ist, dass man auch mal scheitert und noch wichtiger ist, wenn man darauf reagiert, aufstehen, Krone richten, weitermachen. Dann hat sie wieder gelächelt und wir haben uns gedacht, damit haben wir jetzt das Ärgste verhindert. Dabei war das nicht so. Am nächsten Tag bin ich beim Supermarktkasse in der Gemeinde, wo ich wohne, in der Nähe von Mondsee, bin ich angesprochen worden von einer anderen Mutter und die hat gesagt, nein, um Gottes Willen, ich habe gehört, die Tochter 5er in Mathematik und sie müsste verzweifelt sein. Wir waren nicht so verzweifelt, ich war überrascht. Und die Frau hat weiter gesagt, ja, was macht sie jetzt? Und sie hat irgendwie recht gehabt, weil die Konsequenz von einem 5er in Mathematik in der Volksschule war, nicht ins Gymnasium gehen können oder noch schlimmer, Nachhilfe die ganze Zeit auf Mathematik zu fokussieren. Furchtbar. dann geht man nicht gerne in die Schule und wird ständig mit den Schwächen konfrontiert. Und wir haben Glück gehabt, dadurch, dass unsere Tochter nicht an das Gymnasium ihrer Wahl gehen konnte, haben wir uns entschieden, unsere Tochter in eine Privatschule zu stecken, die sehr viel Geld gekostet hat, an die St. Gilgen International School. Und der erste Sprechtag an dieser Schule war für uns unvergesslich, weil wir haben darauf gewartet, dass uns gleich die Mathematikschwäche vorgeworfen wird. Nein, stattdessen ist uns gesagt worden, ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass Ihre Tochter ein großes Talent im Schauspiel hat? Und wir so, na, also wir haben gewusst, dass es eine Drama Queen ist oder sein kann, aber wirkliches Talent? Ja, das ist Ihnen aufgefallen und es gibt einen Drama Teacher, der möchte Sie unter seine Fittiche nehmen und darin ausbilden. Und wir haben gesagt, ja super, mach mal, aber was ist mit der Mathematikschwäche? Und dann ist uns gesagt, na, keine Sorge. Jetzt ist mal wichtig, dass wir was finden, wo sie zu den Allerbesten gehört. Das werden wir fördern. Und dann dadurch wird sie lieber in die Schule gehen, dadurch wird sie mehr Selbstbewusstsein bekommen. Das mit Mathematik, das passiert dann ganz von alleine. Und genauso war das auch. Also sie hat dann ihre internationale Matura gemacht, auch in Mathematik bestanden. Und heute ist sie eine erfolgreiche Theaterschauspielerin und lebt ihren Traum an Theaterbühnen in Wien. Aber das haben wir uns halt leisten können, weil wir viel Geld für eine Privatschule ausgegeben haben. Und mir bricht das Herz, dass es die Ausnahme ist. Mhm. Und zum späteren Zeitpunkt, als die Schule, in die meine Kinder gegangen sind, insolvent geworden ist, haben wir sie ja dann als Eltern um 1 Euro und Übernahme der Schulden übernommen, um mehr Kindern, die auch sich zu den Schulen nicht leisten können, den Zugang zu ermöglichen. Also ein Drittel der Kinder können jetzt mit Stipendien an diese Schule gehen. Und ich habe dann auch versucht, in meinem Buch, in den Leuchttürmen der Bildung, alles aufzuzeichnen, damit solche Einrichtungen mit dem Fokus auf Stärken auch woanders gefördert werden. Und ich bin bei den Recherchen zu dem Buch auf viele, viele andere Bildungseinrichtungen gestoßen, wo tatsächlich nach Stärken vorgegangen wird. Überall, nicht nur an der teuersten Privatschule Österreich, auch an einer Brennpunktschule von einer heldenhaften Lehrerin in Favoriten oder an anderen Schulen. Es gibt sie überall, diese Heldinnen und Helden.
Also da passiert ganz schön viel, auch vor allem, wenn es engagierte Direktoren und Lehrkräfte gibt, und die gibt es ja, da kann man schon auch ganz, ganz viel bewirken. Wenn man als Führungskraft jetzt vor Bewerbungen sitzt, vor Lebensläufen, und das haben Sie wahrscheinlich auch ganz gut durchzelebriert, auf was würden Sie denn schauen? Was sind denn so Kriterien, wo Sie sagen, ich glaube, unabhängig jetzt von der Position natürlich, aber da, das klingt spannend, so eine Person schaue ich mir gern an.
Ich habe das Glück gehabt, nicht nur die Leute auszusuchen, sondern über fast ein Vierteljahrhundert auch diese Karrieren zu begleiten und zu sehen, was aus ihnen geworden ist. Und deswegen traue ich mich zu sagen, dass für mich in einem Interview die entscheidende Stärke Durchhaltevermögen ist. Oder Grit im Englischen trifft noch besser. Also eigentlich Durchhaltevermögen mal Leidenschaft. Also die Leute, die über einen längeren Zeitraum das Messer zwischen die Zähne nehmen und sich nicht gleich entmutigen lassen, sondern etwas verfolgen bis zum Ende. Das sind die erfolgreichen Leute im Job oder auch im Sport oder auch im Zuge ihrer Ausbildung.
Jetzt will ja nicht jeder Führungskraft werden, was ja auch okay ist. Wir brauchen ja nicht nur Häuptlinge, man braucht auch andere. Wie schafft man es denn, dass man auch dieses Warum jemanden mitgibt, der jetzt nicht sagt, okay, das ist, mein Red Bull ist natürlich auch toll, ja, das ist eine tolle Marke, die hat sich toll entwickelt. Nicht jeder arbeitet jetzt für so ein cooles Unternehmen, das mega Testimonials hat und tolle Events und so weiter. Wie kann man denn dieses Warum auch jetzt in anderen Positionen, in anderen Unternehmen, die vielleicht jetzt nicht so sexy unter Anführungszeichen sind wie ein Red Bull, schaffen?
Ein schönes Beispiel dafür ist mein Bruder. Mein Bruder, der leitet ein kleines Werk in der Slowakei und seine Arbeiter sind, sagen wir mal, von der Ausbildung her sehr einfache Menschen. Und er schafft es auch, einen ähnlichen Spirit zu wecken, indem er mit ihnen Dinge ausmacht. So in Krisenzeiten sagt er zum Beispiel, wenn wir nicht mehr als einen gewissen Umsatz verlieren, aber dennoch Marktanteile ausbauen, dann lade ich euch mit Bus nach Wien ein und ich mache den Reiseführer und ich führe euch durch Wien. Das kostet nicht viel, einen Bus mieten. Das kostet aber die Zeitinvestition, dass er sich selbst die Zeit nimmt. Und viele von seinen Mitarbeitern waren noch nie im Ausland. Das ist was Außergewöhnliches, das für die wahrscheinlich ähnlich spannend ist wie in der Welt von Red Bull, wie wir uns einmal vorgenommen haben, wenn wir was Besonderes erreichen, dass wir gemeinsam auf Ibiza feiern gehen. Das ist wesentlich teurer, aber ich bin ganz sicher, dass egal in welcher Position man ist, man für alle Menschen etwas findet, das sie verbindet und wo sie das Gefühl haben, wir haben etwas Außergewöhnliches erreicht.
Mittlerweile nach Ibiza fahren ist mit einer Riesenmannschaft von einem großen Konzern gar nicht mehr so einfach wahrscheinlich. Das ist bei kleineren durchaus einfach. Jetzt habe ich gelesen, oder kann man sagt man auch oft, Führungskräfte scheitern oft nicht an der Kompetenz, sondern an sich selbst. Wie gut muss denn eine Führungskraft sich selber führen können?
Eine Führungskraft, die sich selbst nicht führen kann, kann auf Dauer niemals andere Menschen führen. Das kann nur ganz kurz gut gehen. Deswegen muss immer der erste Schritt sein, für sich selbst ganz genau zu wissen, was ist mir wichtig, was ist mir nicht so wichtig, und darauf die Prioritäten aufzubauen und sich auch ganz bewusst zu sein, was sind meine wichtigsten beruflichen Rollen und was sind meine wichtigsten privaten Rollen. Und mehr als 3 wichtige berufliche Rollen gehen sich einfach nicht aus. Wenn man sich da zu viel aufhalst, dann schafft man es auch nicht, auf Dauer erfolgreich zu sein, sondern läuft Gefahr, dass man kaputt geht, dass man Burnout hat. Also dadurch, sich selbst zu führen, die Anzahl der Rollen zu beschränken, genau zu wissen, was ist mir in dieser Rolle wichtig und wie schaffe ich auf Dauer eine Balance zu meinen privaten Rollen zu finden, die mir gleich wichtig sein müssen. Das ist die Basis dafür, sehr langfristig erfolgreich und gesund zu sein.
Welche Rollen könnten das sein in beruflicher Hinsicht?
Also die erste Rolle, wenn man mal im Job anfängt, direkt von der Ausbildung weg, ist meistens die Rolle als, ich würde mal, Untergebener bezeichnen. Es klingt nicht sehr schön, aber ich kenne kein besseres Wort. Oder Untergebene unter einem Chef. Weil das Neue ist, ich habe jetzt plötzlich einen Chef oder eine Chefin. Das ist eine neue Situation. Und diese Rolle ist wichtig. Das heißt, das muss man ernst nehmen, die Person, die einen führt. Man muss auch wissen, was dieser Person wichtig ist. Diese Person gut verstehen. Dann die zweite berufliche Rolle ist meistens die in einem Team. Gemeinsam mit anderen. Und dann zum späteren Zeitpunkt, wenn man eine Führungsaufgabe übernimmt, dann ist es eine Führungsrolle. Und viel mehr als das geht nicht. Und demgegenüber stehen private Rollen vielleicht als Partner oder Partnerin, wenn man sich dazu entschließt, oder als Elternteil, wenn man sich dazu entschließt, oder als Freund, Familienmitglied. Und diese Rollen müssen einem auch wichtig sein und müssen auch Priorität haben.
Also da das richtige Maß auch zu finden. Wenn Sie jetzt an Ihre eigene Zeit zurückdenken und jetzt wissen wir, Red Bull, das war eben vom kleinen, relativ und super dynamischen Startup zur Weltmarke, da passiert ja auch viel in der Organisationsentwicklung. Teams, die plötzlich größer werden, Strukturen, die geschaffen werden müssen. Also da passiert ja unfassbar oder ist unfassbar viel passiert. Wenn Sie so zurückblicken, gab es was, wo Sie sagen, aus heutiger Sicht hätte ich es anders gemacht? Oder ein Dilemma, ein Fehler, so Dinge, wo man sagt, ach, jetzt mache ich das anders.
Ich habe ununterbrochen Fehler gemacht, ständig. Und solange ich es nicht für mich behalten habe, dann war das kein ganz großes Problem. Ich habe noch lustiger die Phase am Anfang gefunden als Startup. Und solange man so mit 7 Personen zusammenarbeitet oder dann mit 50, mit 250, da kennt man einander noch richtig gut. Und da braucht man auch nicht so viele Regeln. Mhm. Weil am Anfang hat es zum Beispiel bei uns keine Regeln gegeben, in welchen Hotels wir übernachten, wenn wir in Wien einen Termin hatten und das Fuschl am See angereist sind. Und da haben wir automatisch das günstigste Quartier außerhalb von Wien genommen, weil wir gewusst haben, die Firma hat nicht viel Geld. Und das wollen wir sparen für die Firma, das hat uns keiner vorschreiben müssen. Und dann irgendwann einmal werden wir größer und größer und da gibt's halt dafür natürlich auch Regeln, was für, also 3-Sterne-Hotel oder was man für eine Übernachtung ausgeben darf. Und dann versucht natürlich jeder, sich möglichst viel innerhalb dieser Regel rauszuholen und dann ist es nicht mehr ganz so lustig, finde ich. Es gelingt zwar trotzdem noch, den Spirit ziemlich gut aufrecht zu halten, aber je größer man wird, wenn es dann mal eine europäische Organisation, dann mal eine globale Organisation mit über 10.000, dann 20.000 Mitarbeitenden wird, dann geht gezwungenermaßen ein bisschen von diesem Startup-Spirit vom Beginn verloren.
Wenn Sie rückblicken, was war die schwierigste Entscheidung in dieser Laufbahn?
Meine schwierigste Entscheidung war in der Laufbahn finde ich gar nichts. Meine schwierigsten Entscheidungen haben eigentlich mit meinen Sportentscheidungen zu tun gehabt. Wann hört man mit Fußballspielen auf, zum Beispiel? Also so viele Leute sind leidenschaftliche Fußballspieler, aber man sollte es halt machen, bevor man die so schwere Verletzung hat, dass man nichts anderes machen kann. Und da habe ich zu lang gewartet, das weiß ich ganz genau, bis das Knie halt komplett kaputt war und jetzt kann ich nur noch gewisse Sportarten machen. So etwas bereue ich. Aber auch wenn ich viele Fehler in meiner beruflichen Laufbahn gemacht habe, ich kann mich an keine einzige Sache erinnern, wo ich mir denke, na, ich habe daraus gelernt, ich habe es anders gemacht und bereue es zutiefst. Na, da habe ich insofern Glück gehabt, dass keine von den vielen Fehlern zu einer großen Katastrophe geführt hat.
Jetzt frage ich es anders, was war die cleverste Entscheidung Ihrer beruflichen Laufbahn?
Die cleverste Entscheidung war, meine Frau bei Red Bull kennenzulernen und mit ihr zusammenzubleiben bis zum heutigen Tag, gleich am Beginn von Red Bull. Die zweite war, bei Red Bull anzufangen, vor sehr, sehr langer Zeit. Und die andere für mich persönlich sehr wichtige Entscheidung war, eine Non-Profit-Organisation ehrenamtlich über fast 10 Jahre lang zu führen. Das ist eben unsere Schule in St. Gilgen. Und die war mir dann irgendwann noch wichtiger als mein Traumjob bei Red Bull. Und auch diese Entscheidung habe ich nie bereut.
Also auch das Ende bei Red Bull?
Auch das, es war absolut fair und hat mir neue Perspektiven ermöglicht und halt 3 neue Rollen. Jetzt nicht mehr als globaler Manager oder als Vorstandsmitglied, aber jetzt als habe ich die Möglichkeit zu unterrichten, eine Schule zu gestalten und das ein oder andere Buch zu schreiben, die mich jetzt total erfüllen, auch in einem Alter, wo die Kinder groß sind und selbst verdienen. Und vor 15 Jahren hätte ich das niemals für möglich gehalten, dass das mal mein Lebensinhalt sein könnte.
Wenn Sie Ihren Studentinnen und Studenten als Dozent was mitgeben könnten, so eine Sache, wo Sie sagen, wenn Sie sonst schon nichts merkt, aber das bitte, das wäre fein für Ihre Zukunft. Welchen Ratschlag, welchen Tipp, welchen Gedanken würden Sie denen mit auf den Weg geben wollen?
Ja, das ist derjenige, dass die glücklichsten Menschen im Leben sind diejenigen, die eine Leidenschaft gefunden haben und die dann zum Beruf machen.
Also dem Herzen folgen.
Ja. Und ich habe so viele Studenten und Studentinnen, wo irgendwie die Eltern etwas vorgeben, sie sagen, jetzt habe ich den Master jetzt gerade an der Universität gemacht und eigentlich sollte ich jetzt, wie vorgesehen, in ein Unternehmen gehen oder in eine Bank gehen oder ähnliches. Aber irgendwas sagt mir, es ist noch was da draußen, was noch nicht gelöst ist. Also mein Sohn hat einen Masterabschluss gerade gemacht letzten Herbst und hat sich jetzt entschieden, eine professionelle Karriere als DJ zu verfolgen. Und ich unterstütze ihn dabei, das soll er zu 100% machen. Das ist seine Leidenschaft, solange es geht. Oder ein anderer Student von mir, ein Schweizer Student, eine grandiose Masterarbeit abgegeben hat mich gefragt, soll er jetzt in einem Schweizer Unternehmen anfangen zu arbeiten und tollem Gehalt oder hat eine Chance bei Let's Dance mitzumachen und er ist jetzt gerade im Finale von Let's Dance Deutschland genießt seine Zeit und keiner weiß, dass einer der besten Masterstudenten, Joel Matli, ein Schweizer, dass er einer der besten Masterstudenten an der Hochschule St. Gallen ist und auch ihm habe ich geraten, du, das ist deine Leidenschaft, mach das doch einfach. Also als Dschungelcamp hätte ich da ausgeredet, aber dann lernst du wenigstens gescheit tanzen und das ist cool und dann kannst du später nicht einmal irgendwie vorwerfen, du hast nicht dein Leben in vollen Zügen ausgekostet, den Leidenschaften folgen und wenn man damit Geld verdienen kann, dann ist man beim Arbeiten in einem Flow und das macht erfolgreich.
Mhm. Was bedeutet Erfolg für Sie?
Gleichzeitig so zu arbeiten, dass man das Gefühl hat, boah, die Zeit ist im Flug vergangen. So eine Arbeit zu haben, aber gleichzeitig auch ein privates Umfeld zu haben, wie Freunde und Familie, weil ich habe viele, viele wahnsinnig erfolgreiche Menschen kennengelernt, die sehr reich geworden sind und sehr erfolgreich geworden sind und die gesagt haben, Manfred, ich würde alles eintauschen, wenn ich eine Familie hätte, eine funktionierende Familie hätte oder wenn ich mehr Freunde hätte. Und das soll einem nicht passieren.
Das hört man dann auch ganz oft am Ende des Lebens, was die meisten Leute bereuen, sind genau die sozialen Dinge, die sozialen Kontakte. Vielen lieben Dank für die Einblicke, für die Reise, auf die wir jetzt gerade gegangen sind. Eine Frage zum Abschluss, was ist denn die eine Eigenschaft, auf die Sie ehrlich stolz sind, die wir uns von Ihnen abschauen könnten?
Von mir bitte nichts abschauen. Ich bin schon ein Optimist, ich sehe immer nur die Chancen und das Positive in allem. Aber das ist vielleicht auch eine Einstellungssache. Das kann ich Das kann ich keinem vorgeben. Nein, bitte von niemandem etwas abschauen, sondern sich bewusst sein, man ist selbst ein Individuum mit den eigenen Stärken. Und das machen, die machen uns so wahnsinnig besonders. Niemanden kopieren, bitte.
Vielen lieben Dank, danke
schön. Ich sage Dankeschön.
Das war Club der Cleveren. Willst auch du ein bisschen cleverer werden? Dann werde Teil unserer Community und abonniere uns auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Unterstütze uns, indem du eine Bewertung dalässt und unseren Podcast teilst. Alle Folgen findest du auch auf nachrichten.at/podcasts oder ganz praktisch in der OÖN-App unter Medien. Bis zum nächsten Mal.